Herr Eckert, in Ihrem neuen Roman Wolfsspinne, dem dritten Fall des Düsseldorfer Kommissars Vincent Fey, entwickeln Sie ein breites gesellschaftliches und politisches Panorama Deutschlands. Sie thematisieren in diesem Roman den Finanzmarktkapitalismus, den Rechtsextremismus, deutsche Vergangenheit und Gegenwart, organisierte Kriminalität, das neoliberale Dogma der ständigen Selbstoptimierung, Drogen, den Zustand des deutschen Staatsapparates sowie die Qualität heutiger führender Medien. Das alles komponieren Sie in parallel fair und ineinander laufenden Handlungssträngen, die 2011 und 2015 spielen. Ein sehr komplexer Roman also, was der Spannung aber keinerlei Abbruch tut, aber auch nicht als einfache Gute-Nacht-Lektüre durchgehen kann. Außer man sollte diesen Ausdruck ironisch verstehen wollen. Was mich als erstes interessieren würde, ist, auf welche Weise, wie sind Sie an diesen Roman drangegangen, den zu schreiben?
Ja, zuerst gab es in Eisenach das ausgebrannte Wohnmobil und die zwei Leichen da drin. Und auf einmal wussten wir, der NSU hat diese sogenannten Dönermorde begangen. Diese Mordserie, die allein schon wegen ihres Umfangs monströs ist und natürlich erst recht auch wegen dieses neonazistischen Hintergrunds monströs ist. Und dann wusste ich sofort, das ist eigentlich Stoff für ein Buch, für einen Roman, für einen Kriminalroman. Als dann bekannt wurde, als dann rauskam, dass die Landesämter, einige Landesämter und das Bundesamt für Verfassungsschutz die Akten geschreddert haben, man muss sich das so vorstellen, das Bundeskriminalamt zieht die Ermittlungen an sich, weil es eben politische Delikte waren, und dann fordert das Bundeskriminalamt vom Verfassungsschutz die Akten der V-Leute in Thüringen und Sachsen an, die nah am NSU waren. Und was machen diese Geheimdienste? Sie schreddern die Akten. Sie hätten sie ja mit geschwärzten Stellen aushändigen können. Sowas kennt man ja von Geheimdiensten. Aber nein, sie haben sie gleich geschreddert und danach haben sie gelogen und haben behauptet, das wäre schon längst geschreddert worden, weil nichts Wichtiges drinsteht oder aus Datenschutzgründen und. Diese Lügen sind aufgeflogen. Es mussten einige Leute ihren Hut nehmen, bis hin zum Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz. Und man spricht jetzt von Pannen. Für mich sind das keine Pannen. Meine Alltagserfahrung sagt, dass das bewusst gemacht wurde, um etwas zu vertuschen. Man war da näher dran. Also ich wusste sofort, das wird ein politischer Thriller, den muss ich schreiben. Nur fehlte mir am Anfang der Zugang zu dieser Neonazi-Szene. Ich muss gestehen, mir war das Thema, mir war das Milieu erstmal zu eklig. Und ich hatte dann noch die andere Idee, aus der dann der Roman Schwarzlicht wurde und die Figur des Vincent Fey. Dann habe ich als zweites Schattenboxer geschrieben. Aber in all der Zeit hat sich auf meinem Schreibtisch haben sich Berichte gesammelt, Reportagen rund um den NSU. Und ich bin, wenn man so will, all die Zeit dran geblieben. Und dann, als ich mir die Gedanken gemacht habe, was ist jetzt mein dritter Fall für Vincent Fey oder Vincent J. Fey? Da stapelte sich das in meiner Schublade, wo ich das aufgehoben hatte. Und zugleich hatten wir in unserer Gesellschaft schon wieder eine neue Welle rechter Gewalt. Es begann die Flüchtlingsbewegung nach Europa und in Deutschland hat Pegida demonstriert, nicht nur im Osten, auch sogar in Düsseldorf, wenn auch in verschwindend geringer Menge. Aber es gab diese Bewegung überall und das war ja erst der Anfang. Und jetzt stehen wir vor einer großen neuen Welle an rechter Gewalt. Also war für mich die Zeit gekommen, jetzt endlich auch darüber zu schreiben.
Also das Motiv ist mir klar, NSU, das sollte also etwas werden. Sie mussten sich einarbeiten in das breite Thema des Rechtsextremismus. Jetzt, wie gesagt, thematisiert dieser Roman ja aber eigentlich noch viel, viel mehr. Also Sie versuchen ja, wenn ich es richtig verstanden habe, diesen Rechtsextremismus einzubetten in das gesamte gesellschaftliche und politische Klima, das wir jetzt in der Bundesrepublik Deutschland haben. Wie macht man das als Autor? Weil das sind ja sehr komplexe Handlungsstränge, die Sie da zusammenführen müssen. Setzen Sie sich dahin? Haben Sie die Idee schon vorher, wie ich das jetzt alles so mache, von Anfang bis Ende durchkomponiert? Oder wie sind Sie da dran gegangen?
Also ich wollte nicht von vornherein meine Hauptfigur Vincent Fey in das rechte Milieu schicken. er sollte nicht von vornherein dort ermitteln. Das hätte erstens nicht so zu Düsseldorf auch gepasst, weil da gab es keinen NSU-Mord. Aber vor allem hätte es nicht zu Vincent gepasst. Ich wollte nicht, dass er von vornherein ein politisch agierender Mensch ist. Er geht zwar auf so eine Anti-Pegida-Demo, aber mehr als Mitläufer, weil seine Freundin dahin geht. Aber er sollte in die Thematik hineinschlittern, wie auch viele Leser sich ja vorher nicht so sehr damit befasst haben und erst beim Lesen des Buchs so richtig hineinschlittern in die Thematik. Das heißt, es gibt zuerst mal einen Mord, der nichts mit der Neonazi-Szene zu tun hat, der nichts mit dem NSU zu tun hat. Vincent ermittelt da, kommt auf eine Drogenspur und irgendwann kreuzen sich die Handlungsstränge und es läuft auf die Geschichte der rechten Gewalt zu. Also das war so meine Herangehensweise. Natürlich wird es dadurch ein bisschen komplizierter, aber nicht so kompliziert, wie es sich anhört, glaube ich. Und die anderen Themen, die Sie so angesprochen haben, das sind einfach nur die Themen, die uns ständig umgeben, die auch meine Hauptfigur umgeben. Er ist nun mal in seinem Polizeiapparat mit Anfeindungen beschäftigt und alles Mögliche, was auf uns politisch auch einprasselt, prasselt auch auf ihn ein. Und von daher habe ich das dann mit thematisiert. Die Welt ist nun mal komplex und vieles hängt auch zusammen.
Herr Eckert, Ihr Buch hat einen schrecklichen Anhang. Über 10 Seiten hinweg listet es die Todesopfer rechter Gewalt seit der sogenannten Deutschen Wiedervereinigung 1990 bis 2014 auf, darunter die 10 Todesopfer, die offiziell dem NSU zugerechnet werden. Dieser nationalsozialistische Untergrund, wir haben es schon gehört, steht im Zentrum Ihres Romans Wolfsspinne Heckert. Welche Meinung haben Sie sich gebildet? Was ist der nationalsozialistische Untergrund?
Naja, ich muss da leider spekulieren, weil wir wissen sehr, sehr wenig und ich misstraue der offiziellen Version, weil ich habe den Eindruck, da sind die Ermittlungen einfach an irgendeinem Punkt gestoppt worden, weil man sich gesagt hat, wir haben die Beate Zschäpe, die hat sich ja immerhin selbst gestellt und jetzt verhandeln wir da in München gegen sie und die wichtigsten Helfer und mehr wollen wir gar nicht drankriegen. Um das jetzt mal wohlwollend zu interpretieren, wollen wir die nicht drankriegen, weil das den Prozess noch mehr in die Länge zögern würde. Also an irgendeinem Punkt hält man die Geschichte schlank, ermittelt nicht weiter und hat dann eben diese These, dass der NSU aus 3 Leuten bestanden hat, von denen 2 Selbstmord begangen haben. Ich zweifle genauso wie der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses des Bundestags, an der These, dass es nur 3 Leute waren, die müssen Helfer gehabt haben. Und ich zweifle genauso wie der Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses im Thüringer Landtag an der These, dass die Selbstmord begangen haben, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Da sprechen so viele Indizien gegen diese These. Ich halte die Mordvariante für wahrscheinlicher und habe die zum Ausgangspunkt dann auch meines Romans gemacht.
Sie haben ja jetzt schon einiges erwähnt, das Schreddern der Akten, dann, dass nicht weiter geforscht wird. Also handelt es sich wirklich nur um dieses Nazi-Trio, nur in Anführungsstrichen, sondern geht das noch darüber hinaus nach all Ihren Recherchen zum Buch. Wie schätzen Sie das Verhältnis des NSU zu deutschen Staatsorganen ein? Zu den sogenannten Sicherheitsorganen im Speziellen.
Ja. Also es gab ja sogar oder gibt ja sogar Spekulationen, ob nicht einer oder eine von den dreien selbst Informant des Verfassungsschutzes war. Das weiß ich nicht, das würde ich nicht behaupten wollen, aber wir wissen ja, dass Informanten sehr nah dran waren. Ich glaube, dass der Verfassungsschutz über sehr vieles informiert war, über viele Schritte, womöglich sogar darüber, wer die sogenannten Dönermorde in Wirklichkeit begangen hat. Das eklatanteste Beispiel ist für mich der Mordfall in Kassel. Halit Yozgat, ein junger Betreiber eines Internetcafés, wurde da erschossen. Und das war der letzte Mord an einem Kleinunternehmer mit Migrationshintergrund und der erste Mord, wo die Polizei nicht von einer ominösen Türkenmafia ausgegangen ist, sondern eigentlich sehr schnell einen deutschen Mordverdächtigen hatte, einen Beamten, nämlich einen Beamten des Landesamts für Verfassungsschutz aus Außenstelle Kassel, dessen Job es war, V-Leute zu führen im Neonazi-Milieu. Und der war zur Tatzeit am Tatort, hat zuerst das abgestritten, behauptet heute noch, er hätte nichts mitbekommen, obwohl die Polizei ihm nachweisen konnte, dass er zur Tatzeit da war. Der muss die Schüsse gehört haben. Er hat behauptet, er hätte das Internetcafé aufgesucht, um unbemerkt von seiner Frau auf Flirt-Hotlines oder Flirtportalen sich rumzutreiben. Die Polizei konnte ihm nachweisen, dass er mit seinem privaten Laptop zu Hause auch sich auf diesen Portalen rumgetrieben hat und es ihm da nichts ausgemacht hat, dass seine Frau im gleichen Zimmer oder im Zimmer nebenan war. Also die Polizei hielt auch das nur für einen Vorwand und hat einen Richter von dem Verdacht überzeugen können, hat bewirkt, dass seine Telefone abgehört wurden. Und dann fiel dieser interessante Satz in einem Telefonat mit seinem unmittelbaren Vorgesetzten, der sagte zu ihm, ja, wenn ich weiß, dass da was passiert, dann gehe ich doch da nicht hin. Später haben die beiden dann behauptet, das sei scherzhaft gemeint gewesen. Man kann das aber auch anders interpretieren. Und die Polizei hat das auch anders interpretiert, wurde aber bei den weiteren Ermittlungen ausgebremst. Die Akten der V-Leute, die dieser Andreas Temme, heißt der Beamte, geführt hat, durfte die Polizei nicht einsehen. Sie durfte keine weiteren Leute vernehmen zu dieser Sache und wurde auf die Art vom damaligen Innenminister, heutigen Ministerpräsidenten von Hessen, an den Ermittlungen gehindert. Und ich behaupte, ich bin mir nicht sicher, aber ich halte es für wahrscheinlich, dass die Polizei damals schon auf die Spur des NSU hätte kommen können, wenn sie an den Ermittlungen nicht gehindert worden wäre.
Wie ist das, was Sie gerade erzählen, in einem demokratischen Rechtsstaat möglich?
Es ist möglich, weil es Geheimdienste gibt.
Ihr Held Vincent Fay ist schwer begeistert über diese Geheimdienste und ich zitiere jetzt mal aus Ihrem Roman. Da denkt er in einem Monolog, man müsste die Verfassungsschutzbehörden unverzüglich auflösen, dachte Vincent empört. Sämtliches Führungspersonal vor Gericht bringen und die NSU-Ermittlungen von neuem starten. Zitat Ende. Stattdessen erleben wir zurzeit, dass diese Organisationen gestärkt werden, finanziell und personell. Was würde Ihr Held dazu sagen?
Ja, wenn Geheimdienste etwas verbocken, dann ist die Sicherheitslage der Bundesrepublik Deutschland gefährdet. Und wie beseitigt man die Gefahr? Doch am besten, indem man die Geheimdienste stärkt. Auf die Art wird natürlich der Bock zum Gärtner gemacht. Die Geheimdienste sind aus jeder Krise immer gestärkt hervorgegangen. Und was jetzt auch geplant ist an Kontrolle der Geheimdienste, das ist das Wort Kontrolle nicht wert. Man muss sich das mal so vorstellen, Macht lädt immer zum Missbrauch ein. Und deswegen muss Macht kontrolliert werden. Aber ein Geheimdienst entzieht sich qua Definition und qua Gesetz auch der Kontrolle. Es ist ja geheim, was er tut. Und so gibt es nur ein kleines Gremium von Abgeordneten, die im Bundestag befugt sind, den Geheimdienst zu kontrollieren und über das, was sie dabei erfahren, dürfen sie nicht reden. Was ist das für eine Kontrolle und vor allem, was kriegen die schon zu sehen? Selbst in den Untersuchungsausschüssen sind Geheimdienstleute oft, werden dann von ihrem Arbeitgeber zum Schweigen verdonnert, sodass die Abgeordneten, die dazu da sind, eigentlich strenger zu ermitteln, als die Polizei es kann, auch da nur gegen eine Wand laufen.
Wer also Demokratie will, kann nicht für Geheimdienste sein?
Ja, ist eine schwierige Geschichte. Natürlich finde ich es gut, wenn der Geheimdienst Neonazis aufspüren würde, zersetzen würde, der Polizei alles melden würde, wenn Anschläge vorbereitet werden, geplant werden. Aber ich fürchte, genau das geschieht ja nicht. Und weil das nicht geschieht, konnte der NSU jahrelang Morden, Rauben, Bombenlegen. Das ist eine schreckliche Geschichte.
Politischer Terrorismus hat den Zweck, durch die Anwendung brutalen Schreckens ein politisches Ziel zu erreichen. Nun mordete der NSU aber lange geheim. Welche politische Strategie steckt dahinter?
Die wollten nicht Anhänger rekrutieren oder wachsen wie eine Partei oder wie es vielleicht Che Guevara in Bolivien in seinem Guerillakampf davor hatte, die Bauern irgendwie für die Sache zu gewinnen. Nein, die drei wollten einfach nur morden und den Bevölkerungsanteil mit Migrationshintergrund aus rassistischen Motiven verunsichern und zum in Angst und Schrecken versetzen oder zum Auswandern bewegen. Das ist letztlich die Strategie, die dahinter steckt. Und dann brauchen die keine Bekennerschreiben. Und ich behaupte, in der Szene, die Hardcore-Neonazis wussten Bescheid. Es gab einschlägige Liedtexte von Neonazi-Bands, wo es hieß, wo auf die Dönermorde angespielt wurde und quasi schon gefordert wurde, sie sollten weitergehen und es sollte weitere Morde geben. Solche Lieder hat es gegeben.
Aber das ist genau der Punkt. Es sollten die Leute, also die Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund, so in Schrecken versetzt werden, also dass sie am besten gehen, wenn es nach den Nazis gegangen wäre. Aber dafür hätte man das doch publik machen müssen. Hier, es gibt eine Terrorgruppe, eine Nazi-Terrorgruppe, die euch jagt. Wenn ich jetzt deren Logik anwende. Also ehrlich gesagt, ich habe bis 2011 von solch einer Untergrundorganisation keine Kenntnis. Ich bin aus heiterem Himmel gefallen. Und ja, was danach geschah, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht unkritisch, was den Staat anbetrifft. Aber das, was ich dann da mitbekam, da bleibt mir noch heute der Mund offen stehen, ehrlich gesagt.
Ja, das ist richtig. Man hat über viele Jahre keine Ahnung gehabt vom NSU, angeblich. Aber an dem 4. November, als das Wohnmobil ausgebrannt ist und die beiden Leichen da drin gefunden wurden, ist der leitende Polizeidirektor, ich glaube Menzel heißt er, aus Gotha, die für Eisenach zuständig waren und der auf der Jagd nach diesen Bankräubern war, der geht da rein und zieht eine Pistole aus dem Schutt, der da drin ist und sagt, ach, sieht aus wie eine Polizeiwaffe. Und das ist dann innerhalb von kürzester Zeit als die Waffe von Michel Kiesewetter identifiziert worden, die in Heilbronn erschossen wurde. Und solange es gedauert hat, solange die Zeit gedauert hat, in der man vom NSU nichts wusste, so kurz war dann auf einmal die Zeitspanne, bis man praktisch alles wusste, was man heute zu wissen glaubt.
Und das ist doch das Seltsame. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal so eine Terrororganisation wie den Islamischen Staat nehme, der kann ja gar nicht das Wasser halten, um sich zu jedem, möglichst jeden brutalen Anschlag zu bekennen. Die Logik dahinter, die sehe ich ein. Ich lehne sie ab, ich sehe sie ein, also ich verstehe sie, sage ich mal so. Beim NSU verstehe ich sie nicht, weil wenn ich jetzt sozusagen so weit brutalisiert bin, dass ich Menschen mit Migrationshintergrund umbringe, um andere in Angst und Schrecken zu versetzen, dann bekenne ich mich doch dazu.
Es gab lange vorbereitete Bekennerfilme, diese Paulchen-Panther-Filme, ja, in denen sie sich zu einigen Taten oder zu den meisten Taten bekannt haben. Aber die sind auch lange Zeit nicht verschickt worden. Die sind ja erst am Schluss verschickt worden und nicht schon nach der Produktion dieser Filme. Die haben, glaube ich, ein paar Jahre lang gelagert in der Wohnung da in Zwickau, bevor sie verschickt wurden. Ja, ich habe auf viele Dinge auch keine Antwort, muss ich gestehen. Es gibt so viele offene Fragen. Auch warum hat der NSU in manchen Zeiten 3 Morde in einem Jahr begangen und dann jahrelang keinen? Was ist in den Pausen geschehen? Was haben die Leute sonst noch gemacht? Wir wissen es nicht. Für mich das größte Rätsel ist Heilbronn. Die offizielle Version sagt, Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt sind nach Heilbronn gefahren, um aus Hass auf den Staat und auf die Polizei Michelle Kiesewetter zu erschießen und ihren Partner lebensgefährlich zu verletzen. Und das zweite Motiv, das zu tun wäre gewesen, sich die Waffen anzueignen. Da frage ich mich, warum muss man aus Hass auf den Staat 400 Kilometer weit fahren? Und Waffen hatten die genug.
Ja.
Das Wohnmobil war voll mit Waffen, die Wohnung war voll mit Waffen. Was steckte da wirklich dahinter?
Genauso wenig, wie wir eigentlich wissen, ob diese NSU womöglich ein breiteres Terrornetzwerk ist und noch viel mehr Tote auf dem Gewissen hat, weil sie listen, ich glaube, 180 sind es ungefähr, die sie in ihrem Anhang des Buches auflisten, also an Todesopfern des rechtsextremen Terrors, ob der NSU, also ein breiterer NSU, womöglich nicht sogar an mehr Morden beteiligt sind oder auch vielleicht dieses Trio sogar, auch das wissen wir nicht.
Das kann da Zusammenhänge geben, das schließe ich nicht aus.
Ihr Buch Wurfspinne hat einen Prolog, der aus der Sicht der Tochter des mutmaßlich ersten Opfers, Todesopfers des NSU geschrieben ist. Daraus würde ich gerne folgende Sätze zitieren, die sich um das Verhalten der Polizei nach dem Mord drehen. Während Mama verhört wurde, durchsuchten Polizisten unsere Wohnung. Sie behaupteten, dass Papa Spielschulden gehabt hätte, eine Geliebte, heimlichen Umgang mit Zuhältern und Menschenhändlern. Weil keiner den Verdacht bestätigen konnte, sprachen sie von einer Mauer des Schweigens, wie sie typisch für die Türkenmafia sei. Dann verloren sie das Interesse an Papas Tod. Mama musste das Geschäft verkaufen, denn die Kunden blieben weg. Sie ging putzen und wurde krank. Die Männer schossen mit der gleichen Pistole in Nürnberg, München, Hamburg, Rostock, Dortmund und Kassel. Die Polizei besuchte uns noch einmal. Sie sprach von Dönermorden, nannte ihre Sonderkommission Bosporus. Später hörte ich, dass Zeugenaussagen nur ernst genommen wurden, wenn von verdächtig wirkenden Südländern die Rede war. Abgesehen von der Empörung, die einen normal fühlenden Individuum beim Lesen dieser Geschehnisse zumindest überkommen müsste, ich werde doch stark erinnert an die Rechtslastigkeit des Staatsapparates der Weimarer Republik, der personell ja weitgehend vom Kaiserreich herübergenommen wurde. Ja, kann man das sagen, dass trotz 1968 eine diesbezügliche Kontinuitätslinie vom Kaiserreich, Weimarer Republik, Faschismus, BRD bis heute gibt? In ihrem Roman, jetzt gibt es noch ein Zitat, in ihrem Roman heißt es in einem Dialog zwischen Vincent Fay und dem verdeckten Ermittler Ronniger, Vincent schenkte Tee nach. Eines verstehe ich nicht, Ronny. Warum spielt die Bundesanwaltschaft mit? Warum behauptet Karlsruhe wieder besseres Wissen, dass Max und Gary Selbstmord begangen hätten und der Terror nur von den beiden und Lise Schittko betrieben wurde? Lieber ein Spatz in der Hand als die fetten Tauben auf dem Dach. Du meinst, man hat es sich einfach gemacht? Na klar, damit ist das Böse aus der Welt. Und die Zähne in Thüringen und Sachsen? Die Mittäter in Dortmund, Kassel, Nürnberg, Baden-Württemberg? Du weißt selbst am besten, welchen Ermittlungsaufwand man eigentlich betreiben müsste. Die Bundesregierung könnte die Bundesanwaltschaft anweisen, tut sie aber nicht. Man müsste die Büros der Geheimdienste durchsuchen, Akten beschlagnahmen. Ronny lachte auf. Also werden viele Unterstützer straffrei davonkommen, fasste Vincent zusammen. Und nicht nur das. Was meinst du damit? Man hat das Trio geopfert, um in aller Stille ein neues Netzwerk aufzubauen. Diese Leute träumen vom Aufstand und Machtergreifung. Wen meinst du damit? Die Nazis oder den Verfassungsschutz? Die Nazis in den Verfassungsschutzbehörden. Es gibt sie. Anders lässt sich das alles nicht erklären. Vincent brauchte einen Moment, um zu begreifen, was sein Gegenüber da gesagt hat. Kontinuitätslinie.
Ist natürlich ein bisschen Spekulation und die Nazis, wenn es sie gibt, sind natürlich keine Alt-Nazis, weil dazu wären sie schon dann, das wäre dann schon die nächste Generation. Man weiß ja, dass der Verfassungsschutz, man sagt immer, auf einem Auge blind wäre. In Wirklichkeit gucken die natürlich genau nach rechts und wissen Bescheid. Es gibt schon so eine Tradition, immer wenn man gegen die Rechten ist, dann auch die Linken mitzuschlagen. Also wer jetzt über die Ausschreitungen in Sachsen sagt, also es ist schrecklich, was die Rechten da tun, hört dann gleich von sächsischen Politikern, ja, aber die Linken sind ja auch schrecklich. Als wär das kein, kein rechter Schwerpunkt dort in Sachsen. Es gäbe es eben auch linke Gewalt in gleichem Maß, zumindest gegen Flüchtlinge gibt es die nicht. Vielleicht mal gegen ein Auto eines Rechten, aber nicht gegen Flüchtlinge. Ich will jetzt nicht behaupten, dass es so ist, wie Ronny das in meinem Dialog sagt, weil da fehlen mir auch Belege, ich habe da keine empirischen Studien begangen. Ich weiß aus meiner Studentenzeit in den 80ern in Berlin, wenn es da Demonstrationen gab zum Thema Atomkraft oder gegen Aufrüstung, dann war die Polizei immer sehr schnell mit einem Knüppel bei der Hand und hat nicht lange gefragt, ob jetzt vor dem Knüppel ein Linker aus dem schwarzen Block steht oder nur jemand, der zufällig vorbeikam. Da wurde fröhlich drauf losgeprügelt. Und wenn es Kritik an der Polizei gab, haben die alle zusammengehalten wie eine Wagenburg, haben die sich dann eingemauert. Da war für mich schon eindeutig, dass die Polizei rechts steht. Als ich dann nach Nordrhein-Westfalen kam, habe ich es dann eigentlich viel offener erlebt. Und ich habe inzwischen als Krimi-Autor recherchiere ich ja auch viel bei der Polizei. Und die Leute, die ich da kennenlerne, sind eigentlich ganz normale Menschen wie du und ich. Und da habe ich keinen Neonazi jetzt dort erlebt. Allerdings habe ich auch nur einen Ausschnitt erlebt. Und so wie es Neonazis in der Gesellschaft gibt, gibt es die sicher auch in der Polizei oder in den Verfassungsschutzbehörden. Und man kann schon den Verdacht haben, dort vielleicht ein Stück stärker.
Ich habe natürlich auch mit der Frage nicht gemeint, dass jeder Polizist jetzt ein Rechter wäre oder jeder Jurist, um Gottes Willen, sondern ich habe natürlich auch generationsübergreifend gemeint, weil die einen bilden ja die anderen aus. Wir haben die offizielle Erzählung, jetzt hat Deutschland aus der Vergangenheit gelernt. Jetzt ist Deutschland ein unverrückbarer demokratischer Staat. Wir lernen aber, Polizisten, die nur in eine Richtung ermittelt haben, Dönermorde, Bosporus-Kommission, wir sehen, dass im ganz umfänglichen Maße Akten geschreddert werden, ohne dass das große Konsequenzen hat. Wir erleben eine Justiz, die nicht umfassend aufklärt, und wir sehen eine Politik, Sie haben das in Hessen geschildert, am Beispiel von Temme, die Leute sogar noch schützt, davor von der Polizei umfänglich verhört zu werden. Das alles bereitet mir ein großes Unbehagen und ein großes Misstrauen darüber, ob wir wirklich eine solche Demokratisierung hinter uns haben oder ob wir da nicht doch eine Traditionslinie feststellen müssen, ja, die quasi vom Kaiserreich bis heute reicht.
Ich glaube, dass es noch tiefer geht, dass es noch schrecklicher ist, dass es für viele Menschen natürlich ist, Fremdes abzulehnen, das Deutsche zu überhöhen und für das Beste auf der Welt zu halten und gleichzeitig dann die Angst zu entwickeln, das Deutsche könnte untergehen, wenn zu viele Ausländer ins Land kommen. Und da spricht dann sogar eine CDU-Abgeordnete von Umvolkung, und die AfD mit ihren je nach Landesstrich 12-20% Wählerstimmen kann auf einmal die bürgerlichen Parteien vor sich herjagen und ist in fast jeder politischen Talkshow in ARD oder ZDF vertreten. Da merke ich dann, gerade auch an dem völkischen Auftreten der AfD, wie wenig verankert pluralistisches Denken, demokratisches Denken in unserer Gesellschaft ist. Und wir sind vielleicht tatsächlich nur ein paar Schritte entfernt von einer Situation, wo wieder gegen Minderheiten, es geht dann sicher nicht nur gegen Flüchtlinge oder Ausländer, es geht gegen Minderheiten allgemein, gehetzt wird, wo diese Minderheiten ausgegrenzt werden. Wir erleben das in Österreich an der FPÖ-Politik. Wir erleben das in Frankreich beim Front National. Das ist jetzt kein deutsches Phänomen. Ich fürchte, das ist in den Menschen verankert und es braucht eine zivilisatorische Arbeit, damit jeder Einzelne die Gelassenheit und die Empathie entwickelt, im anderen den Mitbürger zu sehen und nicht den Fremden.
Das wäre jetzt die anthropologische Sichtweise. Ja. Ich schlage mal vor, vielleicht eine mehr soziale Sichtweise zu haben, nämlich, dass viele Menschen in dieser Gesellschaft ja in soziale Existenzangst getrieben worden sind, nicht zuletzt auch durch die Deregulierungspolitik auf den Arbeitsmärkten, die Neoliberalisierung, das, was Sie in Ihrem Buch auch ansprechen, der ständige Zwang zur Selbstoptimierung, ich darf keine Schwäche zeigen, in dem anderen dadurch notwendig, den Konkurrenten sehen zu müssen, vielleicht sogar, um den Verkauf von Arbeitskraft, um Arbeitsplätze, also dieses ständige Konkurrieren mit anderen. Ist das nicht der Nährboden für das, was wir da erleben mit dem Rechtsextremismus?
Ja und nein. Es ist nicht der Nährboden in dem Sinn, dass die Ausgegrenzten jetzt dann die AfD wählen oder noch schlimmer zu Neonazis werden. Zum Teil ja, manche Jugendliche ohne Job, die greifen dann eben zur Bierflasche und freunden sich mit rechten Kreisen an und landen dann dort. Aber im Großen und Ganzen, wenn man sich die AfD anguckt, sind das ja oft auch Leute, die wirtschaftlich mit beiden Beinen im Geschäft stecken.
Ja, und da wollen
Kleinunternehmer sie auch bleiben. Und deren Sozialprogramm läuft ja sogar auf eine Verschärfung dieses sozialen Wettbewerbs raus und auf ein weiteres Kürzen der Sozialhaushalte. Die AfD-Politik zu Ende gedacht wären Arbeitslager für Arbeitslose. Also man muss nur das, was da angelegt ist in der Programmatik, zu Ende denken, dann ist man tatsächlich bei einer Nazi-Politik. Mhm. Ich will das jetzt nicht jedem AfD-Mitglied unterstellen und nicht jedem AfD-Politiker, aber es gibt einige führende AfD-Politiker, die sich eigentlich immer wieder in so eine Richtung auch äußern.
Mhm. Und trotzdem haben in Sachsen-Anhalt 40% der Arbeiter und der Arbeitslosen AfD gewählt.
Ja. In Berlin hat ein Mensch... ein AfD-Politiker den Wahlkreis direkt gewonnen, also da die Mehrheit der Stimmen gehabt, der Ausländer als Gesocks oder Gewürm bezeichnet hat. Und deswegen gibt es jetzt da ein bisschen Streit, ob man den in die Fraktion aufnehmen darf. Aber er hatte eine große Zustimmungsrate. Es ist leider für viele Leute eine bequeme Haltung, auf den Druck in der Gesellschaft so zu reagieren, dass man diesen Druck nach unten weitergibt und nicht sich dorthin wehrt, wo der Druck herkommt.
Also nach oben.
Also nach oben.
Wie stellen Sie sich denn als Autor dazu, zu diesen gesellschaftlichen Verhältnissen?
Ich schreibe Unterhaltungsliteratur, ich schreibe Thriller, ich schreibe Kriminalromane, ich schreibe keine Sachbücher. Ich habe nicht jetzt ein Thema im Auge, über das ich aufklären möchte. Und trotzdem schreibe ich meine Krimis so, dass sie verankert sind in all diesen sozialen Milieus und sozialen Entwicklungen. Und natürlich fließt dann meine Meinung da ein bisschen mit rein. Und ich weiß nicht, ob Literatur was bewegen kann. Naja, man sagt immer, jedes Buch ist eine Tür in eine andere Welt oder kann den Horizont öffnen. Wenn ich das schaffe mit Unterhaltungsliteratur, dann kann ich es vielleicht sogar nachhaltiger schaffen, als wenn jemand ein Sachbuch liest. Ich glaube, wenn Leser sagen, sie sind nicht nur spannend unterhalten worden von meinem Roman, sondern nach dem Lesen der letzten Seite sind sie erstmal ein Stück weit auch verunsichert und müssen drüber nachdenken, was sie da jetzt gelesen haben, und das geht ihnen noch eine Weile durch den Kopf. Ich glaube, dann habe ich erreicht, was ich erreichen kann.
Na, da haben Sie bei mir auf jeden Fall schon mal was erreicht in dieser Hinsicht. Letzte Frage, da geht es mal um die Figurenzeichnung. Da bin ich nämlich manchmal nicht ganz mitbekommen. Bei manchen Ihrer Figurenzeichnungen, zum Beispiel bei Marie. Diese Marie, das ist die rechte Hand eines skrupellosen Immobilienspekulanten. Aber durch den Roman läuft diese Marie völlig über ich gesteuert, die entsprechend andere Romanfiguren an das Gute mahnt und das Böse scharf kritisiert. Gehört das ebenfalls zu all der Kaputtheit, die der Roman anspricht? Oder war das der Versuch, etwas Licht ins Dunkle zu bringen?
Ja, beides. Ich glaube, die Marie steht auch ein bisschen für Leute, die eigentlich wissen, dass nicht alles richtig ist, was sie so in ihrem Arbeitsleben auch tut, die aber mitmacht, weil sie keinen Ausweg weiß, die sich auf eine bestimmte Art anpasst und dann aber ein schlechtes Gewissen entwickelt. Und deswegen wehrt sie sich auch erst gegen Schluss, gegen ihren Chef. Und am Anfang hat sie nur die Haltung, dass sie immer wieder was von ihrem Gehalt, was nicht gering ist, abzweigt und dann Gutes tut im Privaten. Und auf die Art will sie ihr Gewissen erleichtern und vielleicht, wie man so schön sagt, die Welt zu einem besseren Ort machen. Aber natürlich geht sie da nicht an die Wurzeln. Das gelingt ihr erst am Schluss.
Bei solchen Figuren, denken Sie sich die rein fiktiv aus oder gibt es da so Menschen, die Sie kennengelernt haben, wo Sie sich so eine Figur dann so zusammenbasteln?
Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann muss ich sagen, die sind einfach nur ausgedacht. Aber natürlich fließt alles, was ich so tagtäglich erlebe, in meine Figuren mit rein. Auch von mir selbst fließt sehr viel rein, weil ich mir ja selbst immer überlegen muss, wie würde ich jetzt reagieren, sondern wie würde ich anstelle dieser Figur, wenn ich diese Figur wäre, in dieser Situation reagieren. Ich muss mich also da rein versetzen und ja, mein Mitfühlen, meine Empathie, sogar auch dem Bösen gegenüber anstrengen und daraus schöpfen, um auf die Ideen zu kommen, wie ich meine Figuren handeln lasse.
Das ist aber mal eine Herausforderung, weil das ja ganz unterschiedliche Milieus sind.
Ja, ja.
Ja. Also in diesem hohen Milieu da, dass Sie ja da zum Teil ansprechen mit den tollen Restaurants, da treibe ich mich normalerweise gar nicht rum, habe ich gar nicht das Geld für.
Ja, aber einmal im Jahr, wenn meine Frau Geburtstag hat, lade ich sie in ein besseres Restaurant.
Ja,
und dann gönnen wir uns das.
Das ist eine gute
Idee. Und auf die Art kann man da mal reinschnuppern.
Ja. Es gibt einen vierten Roman mit Vincent Fey, las ich, stimmt das?
Ist in Planung, ja. Und der Vater wird eine Rolle spielen. Das ist ja auch eine ganz schillernde Figur. Und erst am Ende von Wolfsspinne erfährt Vincent, wer sein Vater ist. Die Mutter hat das immer geheim gehalten, so nach dem Motto, du wirst nicht glücklicher damit, wenn du es erfährst.
Ja.
Er wird tatsächlich da nicht glücklich, indem er es erfährt.
Ja.
Und im nächsten Roman wird dann dieser Vater eine gewisse Rolle spielen.
Wir werden auch nicht verraten, wer das ist. Also wenn ich das jetzt übersetze auf das wirkliche Leben, wäre ich auch nicht glücklich. Ich vermute zumindest mal, ich habe da eine Idee. Den Autor frage ich jetzt trotzdem nur mal, passt eigentlich deine jetzige Frau zu ihm?
Als ich den Roman anfing, habe ich mir gedacht, das ist es jetzt. Jetzt sind die endlich wieder zusammen, wie sie ja auch in Schwarzlicht erstmal zusammen sind und dann durch einen Fehltritt der Freundin sich zur Trennung entschließen. Im zweiten Roman deutet sich am Ende an, dass sie wieder zusammenkommen. Im dritten sind sie dann wieder zusammen. Aber ich habe schon gemerkt, dass sie manchmal ein bisschen zu eifersüchtig reagiert, ein bisschen, dass da ein gewisser Unterschied da ist. Entweder nehme ich das zum Grund, dass die sich doch wieder auseinanderleben, oder ich nehme es zum Anlass, dass die immer so ein bisschen Zündstoff zwischen sich haben, was ja eine Beziehung auch prickelnd machen kann, zumindest wenn man drüber liest.
Helgard, vielen Dank für das Gespräch und ich bin schon sehr gespannt auf die Lesung, die jetzt gleich kommt.
Ja, gerne. Hat mir auch Spaß gemacht.